US-Präsident Trump treffen. Das teilte Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mit. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus. Dabei dürfte es auch um die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium gehen, die am Mittwoch in Kraft treten sollen. Die deutsche Stahlbranche reagiert beunruhigt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle zu verdoppeln. Die Rede ist von einer neuen Eskalationsstufe. Gisela Former.
Von einer massiven Belastung spricht die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl Rippel. Dies werde die deutsche Stahlindustrie auf vielfältige Weise treffen. Die Chefin des Branchenverbands warnt außerdem, dass dann andere traditionelle Lieferländer ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Dadurch werde sich der ohnehin erhebliche Importdruck auf Europa verschärfen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Region. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. In weiten Teilen Kanadas breiten sich gefährliche Waldbrände weiter aus. Viele der mehr als 120 Feuer sind inzwischen außer Kontrolle. Betroffen sind 4 große Provinzen von der Mitte des Landes bis zur Pazifikküste. Zahlreiche Orte wurden geräumt. Eine außergewöhnliche Trockenheit sowie Wind hatten die Waldbrände seit Anfang Mai begünstigt. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm. Darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise die musikalische Gartenreise, Konzerttouren nach Polen oder die Orgelreise auf den Spuren historischer Orgeln in der Uckermark und im polnischen Grenzland.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig, aber nur örtlich Schauer. Zurzeit in Berlin Buch 24 und in Senftenberg 31 Grad. Nachts meist trocken, früh am Morgen erste Schauer, 16 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Örtlich auch unwetterartig mit Hagel- und Sturmböen bei maximal 29 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
Radio 3. Unser Leben.
Herzlich willkommen am Mikrofon Ursula Voss-Henrich.
Kein Ort wird häufiger gezeigt, wenn es um Judentum in Deutschland geht. Wenn irgendwas medial präsent ist, wenn irgendwie auch Medien das zeigen wollen, was ist nochmal Judentum in Deutschland, welches Symbol nehmen wir da? Es sind ganz häufig unsere goldenen Kuppeln.
Klar, wir haben Berlin, wie soll man sagen, ein Stück seiner Skyline oder so zurückgegeben. Wenn man auf der Schlossbrücke steht und dann plötzlich diese goldene Kuppel sieht oder wenn ich mit der S-Bahn fahre oder so, ach, da geht so ein freundliches Lächeln über mein Gesicht, das muss ich schon sagen.
Haben Sie erkannt, worum es geht? Na klar, die neue Synagoge, das Zentrum Judaicum in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Sie hörten eben die Direktorin des Zentrum Judaicum, Anja Siegemund, und ihren Vorgänger, den Gründungs- und langjährigen Direktor Hermann Simon. Die golden verzierten Kuppeln, die kennen viele. Die neue Synagoge, 1866 eingeweiht, war einmal die größte Deutschlands mit über 3000 Plätzen. Aber was steht eigentlich heute noch davon und was ist da drin? Darum geht es heute in unser Leben. Denn die neue Synagoge hat auch etwas zu feiern, ihre Existenz als Zentrum Judaicum. Das Museum und Kulturzentrum ist in diesem Monat 30 Jahre alt geworden. Welche Schätze aus dem Schutt der pogrom- und kriegszerstörten Synagoge geborgen wurden, welche Dokumente da archiviert sind und warum die DDR-Regierung wollte, dass 1988 der Grundstein zum heutigen Museum gelegt wurde, darum geht es in der nächsten Stunde.
Thank you.
Der israelische Mandolinist Avi Avital mit dem Stück Samsama. Das Zentrum Judaicum ist ein Museum mit einer ständigen Ausstellung zur jüdischen Geschichte Berlins. Es ist Kulturzentrum mit Veranstaltungen und das Gebäude beherbergt nach wie vor einen Gebetsraum für die jüdische Gemeinde vor Ort. Es ist ein Gebäude, das viel Stadtgeschichte erzählt. Nähern wir uns erstmal von außen. Vorne die Front zur Straße mit den hohen Fenstern in den Obergeschossen, die Ziegelfassade, auch die Sicherheitszäune, die dort heute stehen, all das ist vielen bekannt. Von hinten bietet sich ein weniger bekanntes Bild. Was heute der große Hinterhof des Synagogenkomplexes ist, war mal der Ort für Gottesdienst und Gebet. Hier stand die eigentliche riesige Synagoge mit 3200 Plätzen. Jetzt ist es ein freier Platz, der die Dimensionen klar macht und besondere Blicke bietet, sagt die Direktorin des Zentrum Judaicum, Anja Siegemund.
Wir sehen den hinteren Teil der neuen Synagoge mit dem Glasvorbau. Also das heißt, was weggesprengt wurde, die gesamte Freifläche und das, was stehen blieb. Und das, was stehen blieb, die Mauer ist eben unter Glasvorbau geschützt. Und wir sehen zur anderen Seite ein Gebäude der jüdischen Gemeinde zu Berlin, das eine ganz wechselvolle Geschichte hat. Das war mal ein sogenanntes Siechenheim. Das war später das erste jüdische Museum Berlin. Das war hier untergebracht, noch bis 1938. Später wurde es ein Gestapo-Quartier, tatsächlich mit Zellen, mit Gefängnis. Und danach zu DDR-Zeiten waren dort Büros der Einzelhandelsgesellschaft Konsum untergebracht. Und heute gehört es wieder der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Und dort sind Büros, dort sind Räume auch für Schulklassen und für die jüdische Volkshochschule.
Der Ort erzählt viel über die Geschichte Berlins. Gleich mehr darüber, wann und warum die Ruine der neuen Synagoge wieder aufgebaut wurde.
Your soil, how I wanna go to the place where I was 3 or 4, growing on your soil, my soil, my old soil. You don't deserve this war.
My Soil heißt das Stück von Masha the Rich Man. Hinter dem Namen verbirgt sich die in Berlin lebende jüdische Musikerin Maria Reichmann. 1866 eingeweiht, war die neue Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte von großer Bedeutung. Einmal wegen ihrer Dimensionen. Aber sie war für ihre Zeit auch fortschrittlich. Hier gab es die weltweit erste Rabbinerin. Während der Novemberpogrome 1938 versuchten Angehörige der SA, die neue Synagoge in Brand zu stecken. Doch durch den Einsatz eines mutigen Polizisten, der die Feuerwehr rief, konnte verhindert werden, dass sie völlig abbrannte. Durch Luftangriffe der Alliierten Ende 1943 wurde das Gebäude allerdings schwer beschädigt. Wie es dann zu DDR-Zeiten mit der neuen Synagoge oder was von ihr übrig war weiterging, will ich jetzt mit meinem Kollegen Carsten Dippel besprechen. Er hat sich intensiv mit der Geschichte befasst. Hallo Carsten.
Hallo.
Carsten, in der Dauerausstellung des Zentrum Judaicum, da sieht man auch einen dokumentarischen Film darüber, wie die neue Synagoge noch 1986 aussah. Also sie war in großen Teilen wirklich ein Schutthaufen, aus dem ragten hier und da ein paar Säulen, ein paar erhaltene Wände, aber es war eine wirkliche Ruine. War das die ganze DDR-Zeit über so?
Ja, im Grunde fristete die neue Synagoge ein Dornröschenschlaf, kann man so sagen. Also es war sehr stark kriegszerstört. Das Hauptschiff der Synagoge, das wurde dann Ende der 50er Jahre abgetragen. Und dann hatte man vorne noch, wo heute die Kuppel wieder drauf ist, das war halt als Ruine da. Das gab noch Nebengebäude, was der Gemeinde auch mal gehört hatte. Da war auch noch ein Teil der Gemeindeverwaltung dann zu DDR-Zeiten drin. Also insofern wurde das Teil genutzt, aber im Wesentlichen das, was wir heute sehen, was optisch da ist, das war natürlich Ruine geblieben.
Wie war denn eigentlich der Umgang der DDR-Regierung mit der kleinen jüdischen Gemeinschaft damals in Ost-Berlin?
Das war nicht einfach für die jüdische Gemeinschaft, die tatsächlich sehr klein war. Die hatten noch etwa, erst in den 80er Jahren, noch etwa 200 Mitglieder. Es war immerhin die größte in der DDR. DDR-weit gab es um die 400 Mitglieder. Es gab ein bisschen jüdische Infrastruktur in Berlin. Also es gab eine koschere Metzgerei. Es gab einen Friedhof und das Altenheim, aber viel mehr auch nicht. Es gab in den 60ern auch mal noch einen Kindergarten. Aber es war im Grunde eine sehr marginalisierte Gruppe, die immer auch so ein Stück zerrieben wurde zwischen den politischen Ansprüchen. Also die DDR war offiziell der Staat des Antifaschismus. Gleichzeitig hat man unter dem Stichwort Antizionismus eine Menge Antisemitismus kaschiert. Und diese jüdische Gemeinde, diese kleine, die war, ja, die musste immer aufpassen, nicht anzuecken. Gerade so die Führungsebene war dann SED-nah, hat versucht, den Ausgleich zu suchen. Also man wollte nicht anecken, nicht auffallen. Ja, es war eine sehr schwierige Situation. Und die Gemeinde war in den 80er Jahren sehr stark überaltert auch. Also es war nicht wirklich viel.
Umso überraschender eigentlich, dass 1988 dann im Endeffekt der Grundstein für den Wiederaufbau gelegt wurde. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel?
Also das gab es ein paar Vorläufe. In den 60ern gab es schon mal die Idee, es ist ein Brief überliefert vom damaligen Gemeindevorsitzenden Peter Kirchner, der 1975 an den Westberliner Vorsitzenden Heinz Galinski, diese legendäre Figur Galinski, geschrieben und diese Idee ins Spiel gebracht. Und dann hat es immer mal sozusagen Pro und Contra gegeben. Es hat Stimmen in Berlin gegeben, die dagegen waren, die am liebsten die Ruine auch noch abgerissen hätten. Es gab mal die Idee, da eine Verkehrstangente durchzuhauen. Und dann hat es aber auch Stimmen gegeben und auch in der SED, zum Beispiel der Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi, und andere, auch im Magistrat der Stadt, die sich für das Projekt erwärmt haben und gesagt haben, das müssen wir eigentlich, da muss wieder etwas hin, und Teile der jüdischen Gemeinde eben auch. Und dann ist das diskutiert worden und es ist auch in der SED diskutiert worden. Und wir hören mal rein, was Hermann Simon, der Gründungsdirektor, dazu sagt.
Ich denke, das fiel einfach mal politisch, diese Bemühungen auf fruchtbaren Boden. Die Zeit war reif und alle Seiten wollten das. Die, die das innerhalb des SED-Politbüros wollten, mussten sich gegenüber den Hardlinern irgendwo durchsetzen und haben das auf diese Tour dann, glaube ich, intern durchgekriegt.
Ja, interessant, diese verschiedenen Haltungen dann innerhalb der SED auch zu diesem Vorhaben. Es gab ja nun auch einen konkreten Anlass für dieses Datum der Grundsteinlegung, nicht wahr?
Also der Anlass war der 50. Jahrestag der Pogromnacht von 1938 und zu diesem Jahrestag sollte der Grundstein gelegt sein und sollte die Stiftung gegründet sein. Das war halt ganz wichtig. Und hinzu kam so ein bisschen die Großwetterlage. Die DDR war sehr marode. Das Honecker-Regime gegen Ende der DDR war sehr darauf bedacht, international Anerkennung zu finden und möglichst auch Geld zu finden. Und in diesem ganzen Diskussionsprozess, Honecker dafür zu erwärmen, spielte das dann durchaus eine Rolle, dass man gesagt hat, oh, wenn wir das, dieses Prestigeobjekt, damit können wir ein paar Lorbeeren einsammeln in den USA, vielleicht auch in Israel und vielleicht können wir auf diese Weise die Amerikaner zu einem Kredit bewegen. Die DDR ist dann schneller verschwunden, als es hätte dazu kommen können, aber das war sozusagen die Idee. Also das spielte für Honecker vor allem, spielte das wirklich eine große Rolle. Und was auch eine Rolle spielte, Heinz Galinski hatte dann zu dem damaligen Zeitpunkt auch grünes Licht signalisiert und das war wiederum Honecker auch wichtig, dass sozusagen auch Heinz Galinski von Westseite aus dahinter steht.
Und dann wurde 1995 endlich das Gebäude wieder eröffnet und für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank, Carsten.
Sehr gern.
Im Jahr 1918, als die neue Synagoge ihre große Zeit hatte, zog Golda Malka Aufen mit ihrer Familie in die direkte Nachbarschaft. Bekannt wurde sie später als jüdische Dichterin Mascha Kalecko. Die Berliner Musikerin Dota Kehr hat einige ihrer Gedichte vertont. Hier hören wir sie im Duo mit Dirk von Lofzow mit dem Titel »In dieser Zeit«.
Wir haben keine andere Zeit als diese, die uns betrügt mit halb gefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male füllt sie sich nicht vor unserem Paradiese.
Droht schon das Schwert, für das wir auserlesen, verlorener Söhne, Land, vertriebene Erben. Wir wurden alt, bevor wir jung gewesen. Und unser Leben ist ein noch nicht Sterben. Wir kamen einst mit Kindesgläubigkeit in ein vom Sturm verwüstetes Jahrhundert. Einst hofften wir, nun schweigt's in uns verwundert, ihr aber könnt nur helfen dem, der schreit. Wald und Wiese
und dem uns zugeworfenen Brocken Glück. Kein Morgen bringt das heute uns zurück.
Wir haben keine andere Zeit als diese.
Wir haben keine andere Zeit als diese. Wir haben keine andere Zeit als diese. Wir haben keine andere Zeit als diese. Als diese. Als diese, als diese, als diese, als diese.
Das Zentrum Judaicum beherbergt tausende Objekte, die die Geschichte des jüdischen Lebens in Berlin dokumentieren. Dazu gehören Alltagsgegenstände, Gemälde, ein Hochzeitsbaldachin, liturgische Gegenstände und viele Judaika. Zu den ganz besonderen Ausstellungsstücken gehört eine silberne Hängelampe. Die Rektorin Anja Siegemund hat mir erklärt, was das Spektakuläre daran ist.
Ja, im Schutt wurde unter anderem gefunden der Nertamit, die sogenannte ewige Lampe. Das heißt, das ist eine Lampe, die im Prinzip in jeder Synagoge hängt, vor dem Toraschrein. Und die wurde nach Beginn der Renovierungsarbeiten 1989 gefunden. Und das war, soweit ich das nachvollziehen kann, wirklich aufsehenerregend, weil Bauarbeiter hatten bereits die Betondecke aufgebohrt und die waren offensichtlich dann eben auf was gestoßen, haben gemerkt, oh, da ist etwas. Und Gott sei Dank haben sie innegehalten. Also man sieht bei der ewigen Lampe, man sieht wirklich, dass sie da schon angebohrt haben, aber eben Gott sei Dank nicht weitergebohrt, sondern diese ewige Lampe wirklich aus dem Schutt dann gerettet haben. Und ja, die ewige Lampe ist sowas, was die Präsenz Gottes auch symbolisiert, und damit ist das natürlich ein unheimliches Symbol, dass diese Lampe, die schon seit Eröffnung der neuen Synagoge 1866 hier hing, dass die dann die ganze Zeit überdauert hat, und zwar mit Bläsuren, aber eben überdauert hat, nach wie vor heute da ist. Das ist schon irgendwie ein sehr großes Symbol, und darum glaube ich, das gehört wirklich zu unseren bedeutendsten Objekten.
Diese Lampe ist Teil der Dauerausstellung im Zentrum Judaicum. Vor ein paar Tagen wurde im ersten Stock eine neue Wechselausstellung eröffnet, die die Geschichte und Gegenwart des jüdischen Lebens in Berlin auf besondere Weise verbindet. Miron Tenenberg hat sie besucht.
Eine Frau sitzt inmitten der geräumigen, kegelförmigen Installation aus schwarzem Molton.
Ich bin Alina Gromova, ich bin stellvertretende Direktorin hier in der Stiftung Neue Synagoge Berlin. Ich habe die Ausstellung Gefühlsdinge, How to Listen to Objects, kuratiert.
Hier im provisorischen Rund wird mit Hilfe von mehreren Projektoren später ein Film gezeigt. Doch die Kuratorin der Ausstellung, Alina Gromova, hat etwas anderes aus dem Hauptraum mitgebracht.
Ich habe jetzt in der Hand ein kleines Glasdöschen und es gibt einen Deckel aus einem Korken. Wenn ich den aufmache, sind Nelken drin. Das ist ein klassisches Bissamim, und an Bissamim riechen Jüdinnen und Juden am Ausgang vom Schabbat, am Samstagabend, und diesen Geruch nehmen wir mit in die Woche, die beginnt, und ich rieche jetzt daran. Ah, das riecht sehr intensiv, das geht durch die Nase, in den ganzen Körper, und das wirkt aktivierend. Man wird wach und bereitet sich auf die nächste Woche vor.
Die Ausstellung soll die Besuchenden in einen Dialog führen, in einen Austausch mit den eher alltäglichen Exponaten von jüdischen Menschen, die im Magazin des Museums schlummern. Die Auswahl ist das Ergebnis mehrtägiger Workshops mit insgesamt etwa 30 jüdischen Menschen. Sie durften dafür mit weißen Handschuhen bekleidet in das Depot gehen und sich interessanten Dingen widmen und sie aussuchen, sie anfassen, daran riechen und zum Klingen bringen.
Das ist die Aufgabe der Museen heute, dass die eine Relevanz herstellen zwischen dem, was Museen machen, und unserem Leben. Dass wir auch verändert aus einem Museum rausgehen oder aktiviert. Wir gehen raus und denken, ja, jetzt müssen wir was tun, jetzt müssen wir was unternehmen. Und wenn wir ein Objekt sehen oder einen Text und dabei etwas fühlen, das spüren, dann ja, verändern wir uns.
Diese alten Objekte sind anschaulich in einem kleinen Glashaus ausgestellt, sodass man sie von allen Seiten ansehen kann. Bügel mit Aufschriften vergangener jüdischer Bekleidungsgeschäfte, ein fremd anmutender Zigarettentrockner, Schallplatten mit bunten Covern, ausgedienter Toraschmuck, eine merkwürdige Spendendose, eine hebräische Einhandschreibmaschine, ein blechernes Reiseschachspiel. All solche Sachen ordentlich ausgeleuchtet. Eine Menge Text als theoretischen Unterbau oder Erklärung an den Wänden. Dazu Fotos aus den Workshops und gefühlvolle Porträts der Teilnehmenden. In Videos sprechen sie in all ihren vielen Sprachen.
When you visit a museum, you see objects.
In menschlicher Geschichte kommen sie heraus gewesen an solche Erde, wo man
nicht.
Was bei mir Gefühle geweckt hat, dass so viele Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Herkunftskontexten, so viele jüdische Menschen. Und ich habe gemerkt, als ich Objekte in die Hand genommen habe, dass bei mir auch ganz viele Kindheitserinnerungen aufkommen, zum Beispiel bei einem Schachspiel. Wir stellen ein kleines portables Reiseschachspiel aus und dort sind viele kleine Figuren und die sehen aus wie aus Perlmutt gemacht. Und ich habe mich an meine Kindheit in der Ukraine erinnert. Ich bin am Asowischen Meer aufgewachsen, in der Stadt Berdjansk, die jetzt unter russischer Besatzung ist. Und als Kind, ja, habe ich einfach viel mit Muscheln gespielt und auch dieses Gefühl der Bewegung. Also man hat etwas in der Hand, was man überall mitnehmen kann.
Die Ausstellung zeigt viele verschiedene interessante Exponate, die man sonst selten zu Gesicht bekommt. Nicht immer sind die Provenienzen, also die Herkunftsgeschichten, geklärt. Und Alina Gromova stellt auch die Frage, ob religiöse Objekte eigentlich in einem Museum gelagert werden sollten, wo diese doch in den jüdischen Familien aufgrund der Shoah bis heute schmerzlich vermisst werden. Der Wunsch überhaupt nach etwas Altem wird besonders in Form eines verbeulten Topfes deutlich. Dieser wurde auf der Flucht im Bombenhagel als einziger Schutz von der Mutter auf den Kopf ihrer Tochter gesetzt. Die Tochter ist bereits als alte Frau verstorben. Benutzt wird das Erbstück bis heute.
Natürlich gibt es ganz viele Perspektiven auf Geschichten, auf Objekte, auch darauf, wie man eine Geschichte erzählt. Das ist alles sehr, sehr stark. Museen sind ja auch nichts anderes als Menschen.
Und als solche hätte der Ausstellung eine bessere Einbeziehung der Besuchenden gut getan. Während der Titel Gefühlsdinge, How to Listen to Objects, also wie man Dingen zuhört, eine intensive Interaktion suggeriert, wird diese eher als Erfahrung der Workshop-Teilnehmenden ausgestellt als selbst durchdringend erfahren.
Miron Tenenberg über die Ausstellung Gefühlsdinge. Die Berliner Sängerin Sharon Brauner mit Adon Olam. 30 Jahre Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum, das ist unser Thema heute in unser Leben. Wir haben nun schon über einiges gesprochen, über die Geschichte des Hauses, die aktuelle Ausstellung. Aber was ist eigentlich das Gesamtkonzept und die Bedeutung des Zentrum Judaicum? Darüber habe ich mich mit der Direktorin Anja Siegemund unterhalten.
Hier ist nicht nur das Museum, sondern die jüdische Gemeinde zu Berlin hat hier ihren Sitz. Hier gehen Menschen ein und aus, die verschiedene Kurse machen, die Sprachen lernen, die sich treffen, die hier Geselligkeit zusammen erleben. Hier gibt es viele kulturelle Veranstaltungen. Also hier ist wirklich auch Gemeindeleben eben direkt neben dem Museum. Und das ist auch eine ganz große Besonderheit bei uns. Dann gibt es natürlich auch noch einen Gebetsraum, der aktiv ist. Es gibt hier auch eine aktive Gemeinde, die sich Oranienburger Straße nennt. Auch die ist unter diesem Dach hier versammelt. Es ist eben auch ein Symbol für Widerstandskraft und für ein Fortbestehen oder sagen wir mal ein Wiederbestehen von jüdischer Gemeinschaft hier in Deutschland. Wir versuchen ganz stark auch die Relevanz fürs Heute darzustellen. Also das heißt, natürlich gehen wir zurück in die Geschichte, aber diese besondere Verbindung von alt und neu zeigt sich schon räumlich, aber auch durch unsere Themen und wie wir die angehen, versuchen wir diese Relevanz fürs Heute klarzumachen.
Als Historikerin sind Ihre Schwerpunkte ja die Geschichte der deutschen Jüdinnen und Juden, aber auch Erinnerungskultur oder Formen der Erinnerungskultur. Das wandelt sich ja. Es ist einerseits ein Blick zurück, es ist ein Blick nach vorne, wie Sie eben gesagt haben, aber auch wie man nach vorne blickt, wandelt sich ja. Wie kann man heutzutage dieses Erinnern vermitteln?
Da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Manche sind sehr für Hologramme, digitale Zeugnisse von Zeitzeugen, sodass sie dann später zur Verfügung stehen, auch in 50 oder 100 Jahren. Wir haben auch ein Oral History Projekt. Das ist ein Projekt, da haben wir Interviews mit Nachkommen von Berliner Jüdinnen und Juden geführt. Das heißt also mit der zweiten und dritten Generation. Die Nachkommen leben heute in aller Welt. Und die kommen oftmals nach Berlin, um sich auf Spurensuche zu begeben. Und die Idee war zu sagen, es ist wichtig zu sehen, was treibt die hierher? Wie ist das für die hier zu sein? Welche Emotionen begleiten die dabei? Was erleben die auf ihren Spurensuchen? Oder welche Rolle auch spielte Berlin im Familiengedächtnis? Wie sehr wurde was weitergegeben und tradiert? Es ist wichtig zu sehen, was setzt sich wie auch in den nachfolgenden Generationen fort? Das heißt, dass man daran auch sehen kann, dass die Shoah oder Verfolgungsschicksal oder die erzwungene Migration zwar 1945 auf der einen Seite vorbei war, zum Teil, aber eben auch bedeutsame Nachwirkungen hatte, die die Familien bis heute begleiten. Und die Überlegung war zu sagen, das ist wahrscheinlich etwas, was für manche Menschen heute oder heute gerade besonders schwer nachvollziehbar ist. Das heißt quasi jetzt, warum reden die noch davon? Was hat das denn jetzt wirklich noch mit ihrem Heute zu tun und so weiter? In diesen Interviews kann man das sehr gut nachvollziehen.
Wenn hier Besucherinnen und Besucher kommen, dann bringen die auch das Zeitgeschehen mit und stellen Fragen. Inwieweit spielt Antisemitismus, der Krieg in Nahost eine Rolle hier, auch in Ihrer Arbeit?
Also zunächst mal war ein Thema der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Wir haben das ganz unmittelbar übrigens auch daran gemerkt, dass tatsächlich Führungen storniert wurden. Dass wahrscheinlich Lehrerinnen und Lehrer und Eltern Angst hatten. Aber es ist auch ein Thema gewesen, weil es vielen natürlich hier emotional sehr aufgewühlt hat und sehr viel Auswirkungen hier hatte. Was wir unter anderem gemacht haben, ist, wir haben hier die Teammitglieder gefragt, ob sie was darüber schreiben wollen. Und das haben einige gemacht, nicht alle, aber manche haben quasi persönliche Statements geschrieben und die haben wir dann auch veröffentlicht auf unserer Website. Wir haben auch in unseren Newslettern etwas über diesen Terrorangriff oder über das, was das jetzt für uns bedeutet, geschrieben. Wir haben über fehlende Empathie geschrieben, die wir hier bemerkt haben. Und wir haben gleichzeitig aber ziemlich früh auch geschrieben, das bedeutet nicht, dass wir keine Empathie empfinden gegenüber jetzt Zivilbevölkerung in Gaza und was der Krieg für sie bedeutet. Nur ist es natürlich auch so, die politische Lösung können wir hier natürlich nicht liefern. Und was wir noch gemacht haben ist, und das läuft bis heute jetzt in der Dauerausstellung, wir haben eine Installation, eine kleine kurze Installation zeigen wir dort, von 1 bis 2 Minuten erzählt die Angehörige von Menschen, die als Geiseln genommen worden sind. Unsere Guides oder Bildungsreferentinnen und Referenten, die eben die Gruppen führen, die die Workshops betreuen, die erzählen schon, wie stark das oftmals eine Rolle spielt. Also wir haben zum Beispiel eine Bildungsreferentin aus Israel. Ich glaube, sie hat auch so quasi an ihrem Namensschild auch eine kleine israelische Flagge und sie stellt sich auch so vor. Aber sie berichtet davon, dass sie manchmal auf sehr, sehr große Abwehr stößt. Also das heißt, das findet auch alles auf irgendeine Art und Weise bei uns statt. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube, dass manches davon ist auch nicht so neu. Viele Guides haben auch in den letzten Jahren immer wieder berichtet, Antisemitismus in Form auch von allein spezifischen Fragestellungen. Und sei es Fragen wie, wer hat das hier eigentlich alles bezahlt? Oder wer hat damals denn schon die Synagoge bezahlt? Hatten denn die Juden so viel Geld und so weiter und so und so? Das sind Fragen, die immer wieder kamen über die Jahre hinweg. Und interessanterweise übrigens, das betonen viele der Guides, wenn man jetzt guckt, quasi welch Klientel ist das oder aus welchem Spektrum kommen Menschen. Wir bekommen ja hier zum Beispiel diese sogenannten Bundespresseamtsgruppen. Das heißt, das sind die Gruppen, die von Bundestagsabgeordneten geschickt werden. Das sind Menschen aus deren Wahlkreis jeweils. Und das Interessante ist, die Guides sagen eben, das ist quasi von allen möglichen Parteien oder Menschen, die von diesen Parteien eingeladen werden. Das beschränkt sich nicht nur auf die AfD. Die kommt allerdings nicht zu uns.
Das ist Grundsatz hier im Haus.
Ja, das ist grundsätzlich hier im Haus. Die AfD kommt nicht zu uns.
Nun denken vielleicht einige, das Zentrum Judaicum ist sowas wie die kleine Schwester vom Jüdischen Museum oder so, steht so ein bisschen im Schatten. Was sagen Sie darauf?
Also wir gehen bei allen von Berlin aus. Das heißt, wir erzählen von jüdischem Berlin als Teil der Stadt und der Stadtgeschichte, aber auch wir gehen darüber hinaus. Also das heißt, jüdisches Berlin kann auch heißen jüdisches Berlin in aller Welt. Jüdische Berlinerinnen und Berliner, wie haben die dann in aller Welt gewirkt? Zum Beispiel in der Migrationszeit. Welche Musik, die hier irgendwie komponiert wurde, wird heute noch irgendwo gespielt? Welche Menschen, die hier geboren sind, haben irgendwo dann wo ganz anders auf der Welt was gemacht und welche Beziehung hatte das wieder zu ihrem jüdischen Berlin? Was ich sagen will ist, also wir fangen irgendwo im Lokalen an. Wir gehen auch darüber hinaus, aber das heißt, wir sind jetzt nicht ein Museum wie das Jüdische Museum Berlin, das natürlich automatisch quasi die nationale Geschichte bedient. Das sind wir nicht. Und wir sind natürlich viel, 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 viel kleiner.
Die Direktorin des Zentrum Judaicum, Anja Siegemund.
War with drones, you can fight a war with loans, you can fight a war with gas or cans of paint. But don't you realize that the game is compromised if you think that this is something that it ain't? We got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd. And no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb, something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. Well, this weekend revolution, it's a radical inclusion. It's a holiday of popular revolt. It's the social interaction of inconsequential actions using faces to replace a silent vote. But lower pay and higher rents, another kind of violence. The violence of silence and of greed. It's the violence of feeling your irrelevance, revealing every way in which you never will be freed. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun. Well,
constantly in jeopardy. It's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break if it ain't something that you constantly become. It's a verb, an action and an urge, as fertile as a barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun.
Freedom is a Verb singt der US-amerikanische Musiker Daniel Kahn. Er lebte bis 2021 in Berlin. Ein ganz entscheidender Teil des Zentrum Judaicum ist nur wenigen bekannt, das Archiv. Es hat zigtausende Dokumente von jüdischen Gemeinden und Einrichtungen aus ganz Deutschland versammelt. Carsten Dippel konnte der Archivarin Barbara Welker über die Schulter gucken.
Wer zur Geschichte jüdischer Gemeinden in Deutschland forscht, nach familiengeschichtlichen Spuren sucht oder die schwierigen Neuanfänge der Berliner Gemeinde nach 1945 aufhellen will, der kommt am Archiv des Zentrum Judaicum nicht vorbei. Es ist das weltweit wohl bedeutendste zur jüngeren deutsch-jüdischen Geschichte, sagt die Archivleiterin Barbara Welker.
Vor 1945 sind wir eigentlich die Anlaufstelle, wenn jemand hier in Deutschland zu diesem Thema forscht.
Barbara Welker ist seit der ersten Stunde dabei. Nach dem Studium an der Humboldt-Universität kam sie im Umbruchjahr 1990 ans Zentrum Judaicum und baute dort das Archiv auf. Die ersten Schritte fanden inmitten der Baustelle statt. Das darf man wörtlich nehmen. Barbara Welker erinnert sich, wie sich manche alten Papiere im Bauschutt fanden.
Ich habe angefangen also in einem ganz kleinen Zimmerchen, wo ich gesessen habe und dann erstmal Dinge sortiert habe, die sich hier während der Bauarbeiten auf dem Dach gefunden haben. Also da waren lose, zerstreute Blätter lagen dort rum. Die wurden dann von den Bauleuten in große Kisten gepackt und die habe ich angefangen zu ordnen. Und dann kamen auch schon die ersten Bestände.
Der umfangreichste Bestand ist die Sammlung des früheren Gesamtarchivs der deutschen Juden, die 1996 ans Zentrum Judaicum kam. Seit 1905 gaben jüdische Gemeinden aus dem gesamten Deutschen Reich Akten an dieses zentrale Archiv, das 1910 in das Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße einzog. Vieles, was sich heute im Archiv befindet, dankt sich dem Zufall oder den besonderen Umständen. So etwa die ODF-Akten, Nachweise über anerkannte Opfer des Faschismus aus der frühen Nachkriegszeit. Hermann Simon, der Gründungsdirektor des Zentrum Judaicum, erinnert sich an die turbulenten Monate des Umbruchs 1990-91 und die Geschichte mit den ODF-Akten.
Die lagen beim Magistrat und mitten in den politischen Wirren, Aufregungen und so, rief jemand an und sagte, ja, wir haben einen Keller voller Akten, wollen Sie die haben? Aber es war überhaupt praktisch unmöglich. Irgendein, die muss ja ein größeres Auto sein, ein kleiner LKW oder sowas, zu beschaffen.
Simon rief auf dem jüdischen Friedhof Weißensee an und bat um Amtshilfe.
Und die Dortetien schickten mir so ein Ding da, also so ein Auto, das hatte keine Zulassung. Der durfte eigentlich gar nicht damit durch Berlin fahren, aber es waren ja anarchische Zustände. Und ich denke, der Mitarbeiter, der das gemacht hat, kriegte dann aus irgendeiner Kasse, die man so hatte. Und im schlimmsten Fall war es das eigene Portemonnaie. Ein Dankeschön und so waren die Akten bei uns.
Heute umfasst das Archiv Aktenbestände von fast 400 Gemeinden. Auch die Bestände des Verbands der jüdischen Gemeinden in der DDR befinden sich hier. Ein wichtiges Konvolut sind Akten aus der frühen Nachkriegszeit. Damals strandeten Überlebende in Berlin. Manche kamen aus den befreiten Lagern, andere, weil sie die Nazizeit unter ständiger Lebensgefahr im Untergrund überdauerten, so wie die Mutter von Hermann Simon. Es gab Camps für Displaced Persons, Berlin war Durchgangsstation, es war ein großes Kommen und Gehen. Doch manche blieben. In der frühen Nachkriegszeit konnten Anträge auf etwas finanzielle Hilfe für sogenannte Opfer des Faschismus, ODF, später Verfolgte des Naziregimes, VVN, gestellt werden. Es waren oft nur kleine Zuschüsse für die Überlebenden im harten Nachkriegsalltag, aber immens wichtig. Heute eine wichtige Quelle, weil die Fragebögen Auskunft über die persönlichen Schicksale geben.
Das sind also diese ODF-Akten. Und da ist zum Beispiel hier eine Frau, die war Malerin evangelischer Konfession, aber eben jüdischer Herkunft und wurde deshalb nach Theresienstadt deportiert. Jahrgang 1873, hat dort tatsächlich überlebt und sie ist dann aber zurückgekehrt nach Berlin 1946 und hat dann diesen Antrag gestellt, um als Opfer des Faschismus anerkannt zu werden.
Die Räume des Archivs wurden vor dem Krieg von der Gemeindeverwaltung genutzt. Hier gibt es noch die alten Einbauten, Registrierschränke, eine Galerie aus dunkelgrünem Metall. Weit oben in den Regalen findet sich in etlichen Kartons eine wertvolle Besonderheit, die sogenannte Austrittsdatei. Gut 15.000 Karten verzeichnen diese Kartei mit Namen von jenen Jüdinnen und Juden, die im Laufe der Jahrzehnte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1940 ausgetreten sind. Entweder aus der jüdischen Gemeinde oder ganz aus dem Judentum. Die Gründe konnten vielfältig sein. Viele traten zum Christentum über, vor allem im Kaiserreich mit seinen antijüdischen Restriktionen ein Schritt, um gesellschaftlich anerkannt zu sein und beruflich keine Steine in den Weg gelegt zu bekommen. Für die Nazis war diese Kartei von höchster Brisanz. Als sich Vertreter des Reichssippenamtes hier einquartierten und der Archivleiter Jakob Jakobson ihnen zuarbeiten musste.
Das ist ein Phänomen für sich, ja. Eine bemerkenswerte Geschichte, dass die Mitgliederkartei nicht erhalten ist. Aber die Leute, die sagen, ich will nicht mehr Mitglied sein, die lassen sich aktenmäßig über Karteikarten nachweisen.
Es werden viele Anfragen an das Archiv gerichtet. Nicht nur von Historikern und Journalisten, sondern auch von manchen, die auf Suche nach familiengeschichtlichen Spuren sind. In den letzten Jahren habe sich hier etwas verändert, sagt Barbara Welker.
Was sich verändert hat, ist, dass auch sehr viel mehr Anfragen zu Personen gestellt werden. Also von Angehörigen, Nachfahren, Menschen, die Familienforschung betreiben, aber eben auch im Zusammenhang mit Stolpersteinen oder anderen Gedenkprojekten oder Wiedergutmachungseinwürgerungen, dass nach Personen gefragt wird. Oder generell, dass sich, glaube ich, auch so ein bisschen verschoben hat, der Fokus, dass auch viel mehr persönliche Geschichten, Einzelschicksale erzählt werden und nicht so das große Ganze.
Kaum jemand kennt dieses Archiv wohl so gut wie Barbara Welker und deren Mitarbeiterin Simone Hank, die wohl jede Akte schon in der Hand hatten. Auch Hermann Simon, der das Haus von 1988 bis 2015 geleitet hat, steckte regelmäßig seinen Kopf durch die Tür des Archivs. Sein eigener Geburtseintrag von 1949 findet sich hier, in den Akten des jüdischen Krankenhauses. Mit Akribie und Leidenschaft war er oft genug selbst für Forschungsarbeiten oder Anfragen auf Spurensuche nach irgendeinem Hinweis, der sich hier finden ließe.
Wenn Menschen ihre Identität gesucht haben und wir ihnen mit Beständen helfen konnten, ja, das waren Dinge, die mich besonders berührt haben. Dieser Anwalt, mit dem bin ich heute befreundet, ja, das sagt vielleicht einiges.
Der Historiker und langjährige Direktor des Zentrum Judaicum, Hermann Simon. Carsten Dippel hat mit ihm über die Bedeutung des Archivs gesprochen.
Thank you.
Der israelische Musiker Idan Reichel am Klavier. Er hat Berliner Vorfahren und ist auch immer wieder in Berlin zu hören. Museum, Archiv, Begegnungsort, Denkmal, das Zentrum Judaicum ist vieles. Und wer sich von den Sicherheitsgittern und Umzäunungen am Eingang nicht abschrecken lässt, kann eine Menge entdecken. So wie diese Touristinnen, die ich nach ihrem Besuch draußen auf der Straße getroffen habe.
Oben die Ausstellung, also die Ausstellung als solches, da war nochmal so ein Gehörspiel der Sinne und das war auch ganz toll gemacht. Ja, ganz toll. Auch wiederum die Geschichte des Judentums, das, was wir den Menschen angetan haben, um das nochmal dargestellt zu kriegen, zu fühlen. Ja, war toll.
Waren Sie zum ersten Mal heute da?
Inside, ja. Definitiv, ja, genau.
Ja, ich auch.
Ich war schon also öfter an der Synagoge vorbeigelaufen, auch gefahren. Ich lebte mal kurzfristig in Berlin und weiß, wo sie ist und auch visuell wahrgenommen, aber drinnen und das wirklich mal bewusst.
Nein, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da auch reingeht und sich mit der Sache auseinandersetzen sollte. Heute noch mehr, als es vielleicht in der Vergangenheit war, weil wir haben ja heute wieder Stimmungen, die nicht gut sind. Und sowas darf sich nicht nochmal wiederholen.
Wie schafft das Zentrum Judaicum noch mehr Öffentlichkeit für die Schätze, die es hat? Wie vermittelt es in Zukunft die Geschichte des jüdischen Lebens an die Besucherinnen und Besucher? Darüber macht sich die Direktorin Anja Siegemund natürlich viele Gedanken. Ich habe sie gefragt, was sie sich für die nächsten Jahre wünscht.
Ich wünsche mir stark, dass wir vorankommen in Themenfeldern wie Digitalisierung. Wir arbeiten auch an mehr digitalen Angeboten tatsächlich. Und ein großer Wunsch ist, dass wir in der Dauerausstellung eine 3D-Rekonstruktion der neuen Synagoge haben können. Das wäre, glaube ich, wirklich ein Highlight. Wir möchten in den nächsten Jahren noch mehr uns widmen Geschichte des Stadtraums, der unmittelbaren Umgebung. Also wir haben in den letzten Jahren sehr damit angefangen, in der Spandauer Vorstadt und auch im Scheunenviertel nicht nur Stadtrundgänge anzubieten, sondern da wirklich also einiges inhaltlich zu arbeiten. Und jetzt, das ist relativ neu, haben wir tatsächlich die Gelder erhalten, ein Erinnerungskonzept, eine Art Erinnerungslandschaft in der Spandauer Vorstadt zu haben. Das ist zum Teil digital dann und zum Teil physisch und alles auch mit uns verbunden hier im Museum. Wir wollen noch viel mehr Outreach, wir wollen noch viel mehr Menschen erreichen, unter anderem mit Social Media rein, die wir auch etabliert haben in den letzten Jahren. Und was ich mir total noch wünsche, und das ist nichts Neues, das wünsche ich mir schon die ganze Zeit, ich wünsche mir, dass wir noch mehr ein Ort werden der Begegnung, und zwar, ich würde mir hier sowas wünschen wie Leseecken, Gesprächsecken, tatsächlich einen richtig guten Buchladen, am allerliebsten ein Café, sodass Menschen wirklich hier sitzen können, sich treffen können. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen und die sagen, okay, ich möchte irgendwas von jüdischem Berlin kennenlernen, wo gehe ich hin? Das, sagen wir mal, mindestens an zweiter Stelle genannt wird, auf jeden Fall ins Zentrum Judaicum, in dieses Museum. Und dass sie dort dann auch neben diesem Café und den Leseecken und den Infoecken tatsächlich so eine Art Infocounter haben, das würde ich mir wünschen. Ja, ein Infocounter, wo Menschen sagen können, okay, zum Beispiel meine Großeltern kamen hier aus Berlin, haben da und da gewohnt, wo gehe ich da jetzt hin? All dies zusammen, glaube ich, das wäre ein großartiger Mehrwert für das Gebäude, aber ist natürlich ein ganz schönes Vorhaben.
Ein ganz schönes Vorhaben im doppelten Sinne. Das sind die Wünsche der Direktorin des Zentrum Judaicum, Anja Siegemund. Und das war unser Leben über Geschichte und Gegenwart der neuen Synagoge Berlin. Auf alle Fälle ist das Zentrum Judaicum einen Besuch wert. Geöffnet ist es Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Am Samstag ist es geschlossen. Der Eintritt kostet 7, ermäßigt 4,50 Euro. Ich verabschiede mich mit dem Lied Berlin, einem Liebeslied und zugleich einer geradezu pathetischen Hymne auf Berlin von Aviv Geffen, dem israelischen Popstar. Er singt aus eigener Erfahrung, zumindest war er hier vor 2 Jahren bei den jüdischen Kulturtagen zu Gast. Viel Spaß weiter mit Radio 3. Hier folgt nach den Nachrichten die Literatursendung Orte und Worte. Tschüss und einen schönen Abend, sagt Ursula Voss-Henrich.
I stayed up all night, watching her smile. We were lost in dreams. She had told me she'd better move out to escape from the city. Me and my band just came from the south, and we drove such a long way here. But when I looked in her eyes, it was worth every mile. She was cold, just like Berlin. She was broken like Berlin. She was torn, just like Berlin. She was crazy like Berlin. Like Berlin. This rusty old coffee bar still reminds me of cold, cold winters. We remember those places that gave us a shelter to love.
Der Pianist Alexander Mielnikow gibt jedem das Gefühl, allein für ihn zu spielen. Nun kommt die nächste Gelegenheit, sich vom Künstler beschenken zu lassen. Im Nikolaisaal Potsdam beim Konzert mit der KAP, der Kammerakademie Potsdam. Lebensfreude steht als Motto im Raum. Felix Mendelssohn-Bartholdys erstes und zweites Klavierkonzert. Die Ideen dazu entstanden auf Reisen voller Freude. Ausgelassen beschwingt ist auch die Ouvertüre der Komponistin Mariana von Martinez. Besonders an Joseph Haydns B-Dur-Sinfonie ist ein Solo am Cembalo. Und am Cembalo wird der Pianist es auch spielen. Lebensfreude. Die KAP und Alexander Mielnikow. Morgen im Nikolaisaal Potsdam. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Dienstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die EU hat die neue Zollankündigung von US-Präsident Trump scharf kritisiert. Sie untergrabe die Bemühungen um eine Lösung im Handelsstreit, sagt ein Sprecher der EU-Kommission. Er warnte außerdem vor höheren Kosten für Verbraucher und Unternehmen. Die EU sei bereit, noch vor dem Sommer Gegenmaßnahmen zu ergreifen, so der Sprecher weiter. Bisher war geplant, dass Gegenzölle Mitte Juli in Kraft treten. Trump plant, die Importzölle auf Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei die 71-jährige Pilotin, sagte ein Polizeisprecher. Das andere Todesopfer wurde noch nicht identifiziert. Aus Korschenbruch, Thomas Carlos.
Bilder von der Absturzstelle im Korschenbrucher Stadtteil Kleinenbruch zeigen, dass das Flugzeugwrack an der Rückseite des Gebäudes liegt. Das rund 50 Jahre alte Haus fing teilweise Feuer. Es entstand ein großer Schaden an dem Gebäude. Die Feuerwehr hat inzwischen das Feuer an der Unglücksstelle gelöscht. Zur Ursache des Absturzes gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Bereich um die Unglücksstelle ist weiträumig abgesperrt.
Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen drei Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen,